Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Chronische Müdigkeit von Marianne Käflisch. Einleitung.
Müdigkeit ist in der Allgemeinbevölkerung ein sehr häufiges Symptom. Je nach Studie und Definition wird die Prävalenz zwischen 7% und 45% angegeben. Der Health Behavior in School-Aged Children Studie entnehmen wir, dass sich 2010 in der Schweiz die 11- bis 15-jährigen Jungen zu 34,3% und die Mädchen zu 48,6% mehrmals in der Woche müde fühlten. Und in der pädiatrischen Praxis ist man oft mit Fragen von Eltern konfrontiert, die ihre müden Jugendlichen betreffen. Jeder Mensch kennt das Gefühl der Müdigkeit. Dieses Befinden zu definieren ist jedoch weit schwieriger. Müde sein ist ein subjektives Gefühl mit zirkadianem Rhythmus, das angenehm sein kann, sich in der Regel durch Ruhe verändern lässt und von Motivationen und Emotionen abhängen kann. Manchmal verbergen sich hinter dem Symptom aber auch Langeweile, Unter- oder Überforderung, Depression, Desinteresse, Resignation, ein Wunsch, sich auszuruhen und sich zurückzuziehen oder auch eine vorübergehende Unfähigkeit zu denken. Physiologisch entsteht Müdigkeit als Folge eines qualitativen oder quantitativen Mangels an Schlaf und wird als ein Gefühl der Erschöpfung empfunden, zusammen mit verminderten körperlichen und kognitiven Fähigkeiten. Doch Müdigkeit gehört zur biologischen Grundlage des Lebens und ist sogar ein lebenserhaltendes Phänomen.
Merke: Müdigkeit hat eine Alarmfunktion, die psychische und physische Anstrengungen einschränkt. Ein sinnvoller Hinweis, dass der Körper eine Pause braucht, um sein körperliches, seelisches und geistiges Gleichgewicht zu bewahren.
Die Ursachen für länger andauernde Müdigkeit sind erfahrungsgemäß im Bereich des Lebensstils und des seelischen Erlebens zu suchen. Eine anhaftende chronische Müdigkeit steht somit nicht selten in engem Zusammenhang mit einer depressiven Symptomatik, mit Schlafstörungen oder somatoformen Beschwerden. Von der allgemeinen Müdigkeit gilt es, die Fatigue abzugrenzen, ein subjektives Gefühl unüblicher Müdigkeit, das sich auf den Körper, auf das Gemüt und auf die geistigen Funktionen auswirkt und sich durch Ruhe und Schlaf nur unvollständig oder gar nicht beheben lässt. Hält es über mehrere Wochen an, so spricht man von chronischer Erschöpfung. Das chronische Erschöpfungssyndrom ist seinerseits ein komplexes Krankheitsbild, das charakterisiert ist durch einen andauernden Erschöpfungszustand, eine lähmende geistige und körperliche Übermüdung in Kombination mit mehr oder weniger spezifischen Begleitsymptomen. Der Unterschied zwischen den Begriffen Fatigue, chronische Müdigkeit und chronisches Erschöpfungssyndrom liegt in der Ausprägung der Symptomatik.
Merke: Der Begriff chronische Müdigkeit bzw. Fatigue umfasst ein ganzes Kontinuum von einer unüblichen anhaltenden Müdigkeit bis hin zur subjektiv massiven Beeinträchtigung durch das chronische Erschöpfungssyndrom.
Historisch wurde das chronische Erschöpfungssyndrom erstmals 1988 im Auftrag des Center for Disease Control and Prevention durch eine Expertengruppe in den USA als eigenständige Krankheit definiert. Bereits 1956 wurde die Symptomatik in Publikationen aus England unter dem Begriff der myalgischen Enzephalomyelitis zusammengefasst. 1994 dann legte die CDC die Fukuda-Kriterien fest, zunächst hauptsächlich für Forschungszwecke. Jedoch bilden sie bis heute vielerorts die Grundlage für einen zuverlässigen Diagnosealgorithmus, da keine Labortests oder Marker zur Identifizierung des CFS verfügbar sind. Das Krankheitsbild wird den funktionellen oder somatoformen Störungen zugeordnet. In der Fachliteratur werden bis heute oft verschiedene Bezeichnungen verwendet.
Synonyme für das chronische Erschöpfungssyndrom: Chronic Fatigue oder chronische Müdigkeit, Chronic Fatigue Syndrome oder chronisches Müdigkeitssyndrom, chronisches Erschöpfungssyndrom, benigne myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue Immune Dysfunction Syndrome, chronisches Müdigkeitssyndrom bei Immundysfunktion.
In der ICD-10-Klassifikation findet man das chronische Müdigkeitssyndrom unter den neurologischen Krankheitsbildern wieder. Dabei werden unter dem Code G93.3 verschiedene Erkrankungen zusammengefasst: chronisches Müdigkeitssyndrom, kurz CFS, benigne myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Müdigkeitssyndrom bei Immundysfunktion, postvirales Müdigkeitssyndrom. In Deutschland wird der Begriff Fatigue-Syndrom von manchen Ärzten, etwa in der Onkologie und der Palliativmedizin, nur im Zusammenhang mit der Fatigue im Anschluss an Erkrankungen wie Krebs oder Multiple Sklerose verwendet, was vom internationalen Sprachgebrauch abweicht. Bis in die 1990er Jahre jedoch gab es für das chronische Erschöpfungssyndrom bei Kindern und Jugendlichen keine einheitliche Definition.
Definition des chronischen Erschöpfungssyndroms.
Zur Diagnose chronisches Müdigkeitssyndrom gehören laut CDC neben den allgemeinen Hauptkriterien eine Anzahl Begleitkriterien. Die Hauptkriterien umfassen eine chronische Müdigkeit mit einem zeitlich klar fassbaren Beginn, die zu erheblichen Einschränkungen früherer Aktivitäten sowohl im schulisch-professionellen als auch im sozialen und persönlichen Bereich führt. Die Müdigkeit wird durch Ruhe nicht spürbar gebessert und ist auch nicht Folge einer noch anhaltenden Überlastung. Wichtig für die Diagnosestellung ist die Tatsache, dass die Müdigkeit über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten andauert. Zudem kann der Erschöpfungszustand nicht durch eine andere Erkrankung erklärt werden. Neben den erwähnten Hauptsymptomen ist notwendig, dass die Patienten in einem deutlichen Ausmaß unter neu aufgetretenen, anderweitig nicht erklärbaren Begleitsymptomen leiden. Dazu gehören unter anderem Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Empfindlichkeiten der Lymphknoten, Schlafstörungen und kognitive Manifestationen. Jede Art von Belastung kann die Symptome verschlimmern und der Patient benötigt ausgedehnte Erholungsphasen. Unabhängig von der CDC-Klassifikation klagen die CFS-Patienten oft über allgemeines Unwohlsein, Antriebslosigkeit, Bauch- oder Thoraxschmerzen, Nausea und Appetitverlust, Schwindelgefühl, Herzklopfen, erhöhte Reizbarkeit sowie eine Intoleranz gegenüber Hitze und Kälte. Der Schweregrad der Symptome ist individuell sehr verschieden. Manchen gelingt es, ihre normalen Aktivitäten beizubehalten, andere sind jedoch mit starken Einschränkungen des täglichen Lebens konfrontiert.
Merke: Für die Diagnosestellung eines CFS müssen neben den beiden Hauptsymptomen 4 oder mehr der aufgeführten 8 Begleitsymptome vorhanden sein. Sie dürfen frühestens mit Beginn der Erschöpfung aufgetreten sein. Epidemiologie.
Müdigkeit ist ein häufiges Symptom unter Jugendlichen. In einer niederländischen Studie gaben 16,4% der Mädchen und 4,0% der Jungen an, sich mindestens einen Monat lang erschöpft gefühlt zu haben. Über eine Zeitspanne von 3 Monaten waren es noch immer 9,6% der Mädchen und 2,3% der Jungen. Noch beeindruckender waren die Daten einer englischen Studie bei 11- bis 15-jährigen Jugendlichen. Es fand sich eine Prävalenz von 38,1% für das Symptom Müdigkeit, 1,1% für chronische Fatigue und 0,5% für ein CFS. Je nach Studie und Einschlusskriterien weisen die Resultate der CFS-Prävalenzen bei Jugendlichen große Streubreiten auf. Im Vergleich dazu liegen die Werte bei Erwachsenen etwas höher, für chronische Fatigue bei 5% und für ein CFS bei bis zu 0,7%. Nach Schätzung der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC werden jedoch weniger als 20% der Fälle entsprechend diagnostiziert. Am häufigsten erkranken Menschen im Alter zwischen 30 und 45 Jahren, zu 75% Frauen. Vor dem 10. Lebensjahr bestehen noch keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, doch ab der Pubertät nimmt der Anteil der Mädchen stetig zu. Als weitere Risikofaktoren zur Entwicklung eines CFS gelten Übergewicht, körperliche Inaktivität und Stress.
Ätiologie.
Die Ursachen des CFS sind noch bis heute unklar. Man nimmt an, dass verschiedene Erkrankungen eine Triggerfunktion haben und einen chronischen Erschöpfungszustand auslösen können. Dazu gehören Infektionskrankheiten wie Röteln oder das Pfeiffersche Drüsenfieber, aber auch andere Viren wie das Herpesvirus stehen im Verdacht, eine chronische Müdigkeit verursachen zu können. Über 2/3 der Jugendlichen mit CFS führten den Beginn der Erkrankung auf einen Infekt zurück. Zudem werden Ätiologien neurologischer, endokrinologischer, immunologischer oder genetischer Art diskutiert. Da die Symptome nicht selten während der Pubertät auftreten, liegt die Vermutung nahe, dass hormonelle Veränderungen ebenfalls eine Rolle spielen. Zudem scheinen psychische Belastungen mögliche Auslöser zu sein.
Merke: In jüngerer Zeit wird vermutet, dass dem CFS keine einheitliche Erkrankung zugrunde liegt, sondern dass der chronische Erschöpfungszustand lediglich der Endpunkt verschiedener Leiden ist. Differentialdiagnose.
Da es sich bei Erschöpfung um ein Alltagsphänomen handelt, wird das chronische Erschöpfungssyndrom oft allein aufgrund seines Namens nicht als ernsthafte Erkrankung wahrgenommen. Erschwerend für die Diagnosestellung ist die Tatsache, dass mehrere der beschriebenen Begleitsymptome auch bei anderen Erkrankungen vorkommen und auch, dass die Symptome zur Wanderung neigen. So wird die Diagnose chronische Müdigkeit nicht selten als eine Ausschlussdiagnose gehandhabt, die ein ausführliches differenzialdiagnostisches Vorgehen erfordert.
Pfeiffersches Drüsenfieber oder infektiöse Mononukleose.
Zusammenhänge zwischen einem chronischen Erschöpfungszustand und dem Pfeifferschen Drüsenfieber wurden bereits früh erkannt. Klinische Studien belegen, dass 6 Monate nach einer Mononukleose-Infektion über 10% der Betroffenen an chronischer Müdigkeit leiden, nach 2 Jahren sind es noch 4%. Die Diagnose einer EBV-Infektion muss somit stets in Betracht gezogen werden, falls neben der Müdigkeit Fieber, Halsschmerzen, zervikale Lymphadenopathien oder ein makulopapulöses Exanthem vorliegen. Da die Klinik sehr variabel sein kann, gehört zur Abklärung eines chronischen Erschöpfungssyndroms bei Jugendlichen generell eine EBV-Serologie dazu. Man erinnere sich dabei an den Verlauf der EBV-Antikörper-Titer, im Speziellen an die VCA-IgM-Antikörper, die bis 2 Monate nach der Erkrankung noch positiv sein können.
Orthostatische Dysregulation. Merke, es werden enge Zusammenhänge zwischen einem chronischen Erschöpfungszustand und Störungen der autonomen kardiovaskulären Regulation vermutet.
Kreislaufprobleme sind im Jugendalter häufig, insbesondere erklärt als eine Folge der Umstellung des neurovegetativen Gleichgewichts von Sympathikus und Parasympathikus unter den hormonellen Einflüssen der Pubertät. Dabei treten nach längerem Stehen oder bei raschem Lagewechsel die typischen Symptome eines Blutdruckabfalls auf, wie Schwindel und Bewusstseinstrübung bis zur Bewusstlosigkeit. Eine länger andauernde Instabilität der Kreislaufregulation äußert sich zudem durch Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, wird bei einem chronischen Erschöpfungszustand eine orthostatische Dystonie vermutet, so sind zusätzliche Abklärungen notwendig. Dazu gehören der einfach durchführbare Schellung-Test und die etwas aufwendigere Kipptischuntersuchung.
Schellung-Test und Kipptischuntersuchung. Beim Schellung-Test werden beim Patienten nach einer mindestens 5-minütigen Liegepause sowie 1 und 3 Minuten nach dem Aufstehen Blutdruck- und Pulsmessungen durchgeführt. Ein positives Testresultat besteht bei Abfall des systolischen Blutdruckwertes um mehr als 20 Milligramm Quecksilbersäule oder auf unter 90 Milligramm Quecksilbersäule. Bei der Kipptischuntersuchung werden unter kontrollierten Laborbedingungen neurokardiogene Synkopen induziert. Dazu wird der Tisch mit dem Patienten nach einer Ruhephase für mindestens 10 Minuten in einen Neigungswinkel von 60 Grad gebracht. Diese Schrägstellung führt zu einem deutlichen orthostatischen Stress. Regelmäßige Messungen erlauben es, anhand unterschiedlicher Verläufe von Blutdruckabfall und Pulsbeschleunigung eine Verdachtsdiagnose der orthostatischen Dystonie zu erhärten und eventuell von vasovagalen Synkopen oder einem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom zu unterscheiden.
Auch wenn die Studienresultate teils widersprüchlich sind, finden sich Hinweise, dass eine Besserung der kardiovaskulären Situation bei erschöpften Jugendlichen eine Abnahme der CFS-Symptomatik zur Folge hat. Das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom ist eine spezielle Ausprägung der orthostatischen Kreislaufdysregulation, die es zu kennen gilt. Neben der Müdigkeit klagen die Patienten über multiple invalidisierende Beschwerden.
Symptome des posturalen orthostatischen Tachykardiesyndroms: Lethargie, Konzentrationsstörungen, Photophobie, Sehstörungen, Kopfschmerzen, kalte Extremitäten, Schwindel, Synkopen bis zur Bewusstlosigkeit, Nausea, Herzklopfen, Hyperventilation, Schmerzen im Thoraxbereich oder abdominal.
Diese Symptome finden sich meist in aufrechter Körperhaltung und verschwinden im Liegen. Sie können durch rasche Lagewechsel oder alltägliche Stimuli wie Temperaturschwankungen, Nahrungsaufnahme oder Bewegung verstärkt werden. Als Ursache werden neuronale, hormonelle und vaskuläre Regulationsstörungen angenommen. Klinisch kommt es nach Lageveränderung zu einer eindrücklichen Pulsbeschleunigung und zu einem im Stand erhöhten Puls von über 120 pro Minute. Assoziiert finden sich verschlechterte periphere Zirkulation und Akrozyanose. Allgemein empfiehlt man, den Jugendlichen rasche Lagewechsel, schwere Mahlzeiten und große Hitze zu vermeiden. Sie sollten für ausreichende Salz- und Flüssigkeitszufuhr sorgen und regelmäßig Sport treiben. Abhängig vom Blutdruck können medikamentöse Behandlungen die Symptomatik verbessern. Bei niedrigen Blutdruckwerten empfiehlt man eher Mineralokortikoide oder Midodrin, bei normalen bis erhöhten Ausgangsblutdruckwerten Betablocker.
Eisenmangel.
Im Zusammenhang mit einer Anämie ist die Assoziation von Eisenmangel und Müdigkeit längstens bekannt. Neuer ist die Erkenntnis, dass bereits ein latenter Eisenmangel symptomatisch sein kann. Obschon keine offiziellen Grenzwerte zum Eisenmangel existieren, sehen mehrere Studien einen Ferritinwert unter 50 Mikrogramm pro Liter als substitutionsbedürftig an. Für einen Eisenmangel sind bei den Mädchen oft starke Regelblutungen verantwortlich. Der Hyam-Score ist bei ihrer Beurteilung hilfreich. Werte über 100 entsprechen einem relativ bedeutsamen Blutverlust von mehr als 80 Millilitern. Es ist wichtig, dass den adoleszenten Mädchen diesbezüglich direkte Fragen gestellt werden, da sie selbst selten spontan über Menstruationsprobleme sprechen.
Schlafstörungen.
Bei Jugendlichen wird chronische Müdigkeit rasch durch unzureichende Schlafmengen und vermehrten abendlichen Medienkonsum erklärt. Chronische Müdigkeit kann jedoch auch durch kurz- oder langfristigen Schlafentzug oder anderweitige Schlafstörungen ausgelöst werden. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass der Schlaf-Wach-Zyklus das Resultat einer Interaktion zwischen dem Schlafantrieb und der inneren Uhr ist, die den zirkadianen Rhythmus reguliert. Nicht die Schlafdauer entscheidet über eine erholsame Nacht, sondern das richtige Muster aus Tiefschlaf und Traumphasen. Im Allgemeinen liegen einer vermehrten Schläfrigkeit im Alltag meist physiologische Veränderungen der Homöostase oder der zirkadianen Regulation zugrunde.
Merke. Während der Adoleszenz kommt es natürlicherweise zu einer Veränderung des Schlafantriebs und einer charakteristischen Verschiebung des zirkadianen Rhythmus. Das Schlafbedürfnis nimmt leicht ab.
Veränderungen des Soziallebens mit subjektiv wichtigen Aktivitäten in den Abendstunden führen bei Jugendlichen zu einer weiteren Rhythmusverschiebung. Der Konsum von koffeinhaltigen Getränken, Alkohol und Internet in den Abendstunden verstärkt die Symptomatik.
Merke. Die abendintensiven Lebensgewohnheiten der Jugendlichen und die oft früh beginnenden Unterrichtsstunden können einen dauerhaften Schlafmangel verursachen.
Neben dem Gefühl von Müdigkeit führen Schlafmangel und Schlafstörungen zu Tagesschläfrigkeit, Stimmungsschwankungen, Angstzuständen, Konzentrationsstörungen und Gedächtnisschwierigkeiten, Appetitproblemen und Genussmittelabusus. Dauern die Schlafstörungen über längere Zeit an, so führen sie zu Apathie, Somnolenz, Depressionen, Wahrnehmungsstörungen und einer zunehmenden Schmerzempfindlichkeit. Im Regelfall lässt sich Müdigkeit durch genügendes Schlafen ausgleichen. Ist die Ursache für die Müdigkeit jedoch eine Schlafstörung, so kann auch eine normale Schlafdauer die Symptome nicht fühlbar bessern. Eine sorgfältige Exploration des gestörten Schlafes ist oft indiziert. Schlafprotokolle können erste Anhaltspunkte geben. Bei anhaltenden Schlafstörungen kann im weiteren Abklärungsverfahren eine Polysomnographie sehr aufschlussreich sein.
Depressionen, Schulphobien und posttraumatische Belastungsstörungen.
Bei einer Depression gehören phasenweise auftretende Müdigkeit, Erschöpfungszustände und Antriebslosigkeit zu den Hauptsymptomen.
Merke. Bei einem chronischen Erschöpfungszustand stellt sich grundsätzlich die Frage, inwiefern er Ursache oder Folge einer Depression sein könnte.
Eine Depression zu erkennen ist schon bei Erwachsenen nicht immer einfach und bei jungen Menschen noch weitaus schwieriger. Da depressive Jugendliche nicht selten impulsiv, gereizt, verschlossen, gelangweilt oder unzufrieden sind, werden diese Symptome gerne der Pubertät zugeschrieben. Somit sind die Grenzen zwischen normaler Pubertätsentwicklung und depressiver Symptomatik fließend. Zudem fallen stille, ruhige Jugendliche nach außen hin nicht auf und verbalisieren selten die typischen Gefühle wie Traurigkeit, Lustlosigkeit oder auch Ängste. Andererseits können Depressionen durch andere psychische Verhaltensstörungen maskiert sein, wie aggressives Benehmen, Risikoverhalten, Apathie oder Hyperaktivität. Depressive Jugendliche berichten oft von heftigen Wutausbrüchen oder unerklärlichen Weinkrämpfen. Diese Anhaltspunkte gilt es im Gespräch zu erfassen. Auch weitere, oft unspezifische Beschwerden können Hinweise auf eine Depression geben.
Zeichen, die bei Jugendlichen auf eine Depression hinweisen können. Müdigkeit, Erschöpfungszustand, Antriebslosigkeit, Apathie, Lustlosigkeit. Schlafstörungen. Störungen des Essverhaltens. Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Minderwertigkeitsgefühl, fehlendes Selbstvertrauen, Selbstzweifel, Schuldgefühle. Autoaggressives und heteroaggressives Verhalten, Impulsivität, Gereiztheit, Unruhe, Hyperaktivität, Angstsymptomatik, soziale Isolation, Zurückgezogenheit und Inhibition, Schulabsenzen, suizidale Gedanken.
Im Allgemeinen haben depressive Jugendliche das Gefühl, den sozialen und emotionalen Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein. Ihr Selbstvertrauen ist angeschlagen. Sie haben Schwierigkeiten, sich in der Schule zu konzentrieren und verlieren das Interesse an ihren gewohnten Aktivitäten. Dennoch fühlen sich depressive Jugendliche oft nicht übermäßig erschöpft und sie versuchen weiterhin an den Freizeitaktivitäten ihrer Altersgruppe teilzunehmen. Diese Tatsache wird andererseits von den Erwachsenen oft missverstanden, da sie Depression meistens mit sozialer Vereinsamung assoziieren. Umgekehrt ist das Aktivitätsniveau bei Jugendlichen mit CFS unerwartet deutlich reduziert, auch in Bezug auf ihre Lieblingsaktivitäten.
Kave. Da der chronische Erschöpfungszustand oft mit Schulproblemen und Schulabsentismus einhergeht, liegt die Verdachtsdiagnose der Schulverweigerung nahe.
Die Schulverweigerung ist nicht selten vergesellschaftet mit einer Angstsymptomatik wegen negativer Erfahrungen des Jugendlichen in der Schule, zum Beispiel Mobbing. Weitere mögliche Gründe sind Unterforderung oder soziale Fehlanpassung. Ein Vergleich des Aktivitätsniveaus während der Schulwoche, am Wochenende und während der Ferien verschafft uns zusätzliche Hinweise. Jugendliche, die unter einem chronischen Erschöpfungssyndrom leiden, reduzieren ihre Aktivität während der Schulzeit und in den Ferien gleichermaßen, was bei Jugendlichen mit einer depressiven Verstimmung oder Schulängsten seltener der Fall ist. Des Weiteren besteht eine enge Korrelation zwischen chronischem Erschöpfungssyndrom und posttraumatischer Belastungsstörung. Dieser psychischen Erkrankung gehen definitionsgemäß ein oder mehrere belastende Ereignisse von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß voran. In der Regel treten innerhalb von 6 Monaten nach dem traumatischen Ereignis verschiedene psychische und psychosomatische Symptome auf, wie Ein- und Durchschlafstörungen, Hypervigilanz, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit und Wutausbrüche. Zusätzlich zu einem chronischen Erschöpfungszustand fühlen sich die Patienten oft hilflos und verzweifelt, erleben Flashbacks und Albträume, isolieren sich zunehmend und leiden unter Stimmungsschwankungen, einem Gefühl von emotionaler Stumpfheit und Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen.
Abklärungsvorgehen.
Beim chronischen Erschöpfungssyndrom handelt es sich um eine rein beschreibende Diagnose, die bis anhin mit keinem einheitlichen zugrunde liegenden pathologischen Prozess in Verbindung gebracht werden konnte. Selten sind schwere körperliche Erkrankungen die Ursache. Häufig sind dagegen bei Patienten mit anhaltender Erschöpfung psychosoziale Probleme und Konflikte.
Merke, das CFS ist eine reine Ausschlussdiagnose, die ein sorgfältiges Abklärungsvorgehen verlangt.
Eine gründliche Anamnese und eine eingehende körperliche Untersuchung sind unabdingbar. Neben einer ausführlichen Systemanamnese ist eine vollständige psychosoziale Anamnese durchzuführen, um zu klären, ob belastende Lebensumstände die Erschöpfung mitverursachen könnten. Die HAD-SSS-Anamnese, wie sie oft in Jugendsprechstunden empfohlen wird, ist hier besonders aufschlussreich. Leider gibt es bislang zum CFS weder diagnostische Labortests noch objektivierende technische Untersuchungen. Nach den Kriterien des National Institute for Health and Clinical Excellence sollten bei Kindern bereits nach einer Erschöpfung von 3 Monaten Dauer Zusatzuntersuchungen durchgeführt werden. Im Rahmen eines differenzialdiagnostischen Vorgehens wird man vorerst auf gewisse Leitsymptome achten und die Abklärung durch Laborscreenings ergänzen. Auf diese Weise können bestimmte Diagnosen ausgeschlossen werden.
Für die Differenzialdiagnose wesentliche Leitsymptome: niedriger Blutdruck, Schwindel, Blässe, ikterischer Ton, Fieberhyperthermie, lokalisierte Schmerzen, Myalgien, Arthralgien, Durst, Dehydratation, Energiemangel, Schwäche, Dyspnoe, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Wachstumsverzögerung, Tagesschläfrigkeit, Schlafstörung, neurologische Symptome, Reizbarkeit.
Bei manchen Differentialdiagnosen finden sich zusätzliche Leitsymptome, die außer dem Laborscreening weitere spezifische diagnostische Verfahren notwendig machen, so zum Beispiel Schellung-Test und Kipptisch-Untersuchung zum Ausschluss orthostatischer Beschwerden, radiologische Untersuchungen zum Ausschluss von Tumorerkrankungen oder eine Polysomnographie, wenn Schlafstörungen als Ursache der chronischen Müdigkeit angenommen werden. Zur Abklärung von kognitiven Schwierigkeiten sind neuropsychologische Tests indiziert. Eine psychologische Beurteilung gehört unbedingt dazu. Dabei sollten die Patienten nicht befürchten müssen, zu schnell fälschlich eine psychiatrische Diagnose zu erhalten. Es gilt, rasch einen möglichen Krankheitsgewinn abzuklären, da er eine wichtige prognostische Rolle spielt. Schließlich ist bekannt, dass lange Krankschreibungen die Motivation zur Behandlung unterminieren. Eine initiale systematische Beurteilung des Aktivitätsniveaus ist für die Verlaufsbeurteilung sehr nützlich. Dabei werden verschiedene Dimensionen berücksichtigt: Art der Aktivität, Dauer und Intensität. Diese Daten, aus der Selbstbeobachtung des Jugendlichen oder seinem Umfeld gewonnen, werden systematisch aufgezeichnet. Ein solches Instrument wurde bereits früh von David S. Bell, einem der Pioniere des CFS bei Kindern, entwickelt. Der typische Tag eines pädiatrischen Patienten beinhaltet grob 12 Stunden Aktivität. Im Falle eines chronischen Erschöpfungszustands kann dieser Anteil jedoch unter 4 Stunden sinken und anstrengende Aktivitäten finden sich kaum noch.
Verlauf und Prognose.
Obschon sich die Betroffenen permanent müde, krank und sowohl körperlich als auch geistig völlig kraftlos fühlen, ist das CFS keine lebensbedrohende Erkrankung und selten progressiv. Da es eine unsichtbare Krankheit ist, wird oft eine psychische Komponente angenommen, weshalb Jugendliche sich stigmatisiert, unverstanden und ausgegrenzt fühlen können. Die rasch zunehmende Müdigkeit führt bei den Jugendlichen oft zu einem abrupten Bruch in ihrem normalen Teenagerleben. Auf ihre Lebensqualität angesprochen, schätzen Jugendliche mit CFS diese eindeutig niedriger ein, als wir es von anderweitig chronisch kranken Jugendlichen kennen. Zu einer starken Verunsicherung führen außerdem Zukunftsängste, Gefühle von Verletzbarkeit und die Angst, nicht ernst genommen zu werden.
Merke: Ein strukturiertes Abklärungsvorgehen, eine klare Diagnostik und ein verständliches Behandlungskonzept scheint betroffenen Jugendlichen Sicherheit zu verschaffen.
Für medizinische Erklärungen kann anschauliches Bildmaterial von großer Hilfe sein. Die Mehrheit der erkrankten Jugendlichen berichtet von einer sehr raschen Entwicklung der Symptome innerhalb Tagen bis Wochen. Diesem abrupten Beginn folgt in der Regel eine Phase größerer Leistungseinschränkungen, die im Mittel 1,5 bis 3 Jahre andauert. Die meisten Jugendlichen erholen sich daraufhin spontan, 2/3 sind nach 3 bis 4 Jahren symptomfrei. Diese Daten bestätigen die Vermutung, dass das chronische Erschöpfungssyndrom bei Jugendlichen günstiger verläuft als bei Erwachsenen. Nach banalen Infekten, größerer physischer Belastung oder psychischem Stress kann es zu Rückfällen kommen. Länger andauernde Schulabsenzen bis hin zum Schulabbruch sind im Zusammenhang mit dem CFS eine der bedeutsamsten Komplikationen. Eine niederländische Studie ergibt, dass mehr als 1/3 der Jugendlichen mit chronischer Müdigkeit der Schule zu mehr als 75% der Zeit fernblieben. Dieses Problem führt zu einer zunehmenden Desozialisierung und damit auch zu Schwierigkeiten bei der zukünftigen Integration in Ausbildung und Berufsleben. Umgekehrt scheint die Aufrechterhaltung der schulischen Integration einer der wichtigsten prognostischen Faktoren zu sein.
Merke: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen das Aufrechterhalten des Schulbesuchs einer der wichtigsten Indikatoren ist, sowohl für das Ausmaß der Erschöpfung als auch für die weitere Entwicklung.
Psychiatrische Grundleiden sind ebenfalls relevante Risikofaktoren für den Verlauf der Erkrankung. In der Lebensgeschichte von CFS-Patienten findet man signifikant häufiger Traumen in der Kindheit und Stresssituationen im familiären Rahmen, etwa sozioökonomische Faktoren oder auch ein Erschöpfungssyndrom und psychische Probleme bei der Mutter.
Prognostische Faktoren: positiv. Schulintegration aufrechterhalten, Fortsetzung körperlicher Aktivitäten, Beibehalten klarer Tagesstrukturen, Schlafhygiene. Negativ: depressive Grundstimmung, Erschöpfungszustand, psychische Probleme bei der Mutter, Stressfaktoren in der Familie. Therapieansätze.
Eine allgemein anerkannte ursächliche Behandlung des chronischen Erschöpfungssyndroms gibt es zurzeit nicht, obschon verschiedene Behandlungsansätze versucht wurden und auch einige randomisierte, kontrollierte Studien zu medikamentösen Behandlungen vorliegen. Ohne klinisch relevante Resultate wurde bereits der Einsatz diverser pharmakologischer Mittel getestet, etwa Interferon, antivirale Medikamente, Hydrocortison, Fludrocortison, Wachstumshormon, Nicotinamid oder Antidepressiva. Da keine allgemeinen Therapieempfehlungen existieren, sollte jede Behandlung individuell und symptombezogen erfolgen. Alternativmedizinische Ansätze wie Akupunktur, Massagen, Relaxation oder Biofeedback können ebenfalls in Erwägung gezogen werden.
Merke: Ist die Diagnose eines chronischen Erschöpfungssyndroms gestellt, so ist die Behandlung nach der Art der Beschwerden auszurichten.
Neben der Linderung der Symptome sollten die Jugendlichen lernen, wirksame Strategien für den Umgang mit ihrem Erschöpfungszustand zu entwickeln, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Alle Therapieansätze müssen multidisziplinär orientiert sein. Die Jugendlichen müssen aktiv beim Behandlungsprozess mitbestimmen können. Durch die fehlende Objektivität der Symptomatik sind sie oft verunsichert und brauchen klare Therapiekonzepte. Selbstverständlich müssen stets auch die Eltern mit einbezogen werden. Sie brauchen Unterstützung bei der Begleitung. Da es sich beim chronischen Erschöpfungszustand um eine länger andauernde Erkrankung handelt, bleibt der Hausarzt oder Kinder- und Jugendarzt oft der wichtigste Ansprechpartner der Familien. Er muss von Beginn an aktiv ins Behandlungskonzept einbezogen werden und die Rolle des Case Managers übernehmen, um unnötige Zusatzabklärungen vermeiden zu können. In den NICE-Leitlinien finden sich interessante Ansätze und Empfehlungen für die Behandlung durch die Primärversorger. Allgemein wird man den Jugendlichen eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung empfehlen, denn Studien haben gezeigt, dass körperlich aktive Jugendliche eine bessere Prognose haben. Sportliche Aktivitäten sollen stufenweise aufgebaut werden, denn eine verminderte Kondition führt zu Muskel- und Kreislaufschwäche, sodass ein langsam ansteigendes körperliches Training angeraten ist. Zu Beginn sollte die Trainingsgestaltung einem Physiotherapeuten übergeben werden, so lassen sich auch Symptome der autonomen Dysfunktion und der orthostatischen Intoleranz verbessern. Wichtig ist weiterhin die Aufrechterhaltung einer klaren Tagesstruktur, um eine Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus zu verhindern. Da Schlafmangel und chronische Schläfrigkeit multiple Auswirkungen auf das psychische Befinden und die kognitive Leistungsfähigkeit von Jugendlichen haben, brauchen die Eltern Tipps zur Schlafhygiene. Im Allgemeinen ist zu Beginn einer Behandlung eine konstante, eher späte Zubettgehzeit zu bevorzugen. Hat sich die Einschlafzeit verkürzt, so kann die Bettzeit langsam schrittweise verschoben werden. Der gezielte Einsatz von Melatonin kann bei Schlafrhythmusstörungen interessant sein.
10 Regeln zur Schlafhygiene. 9 Stunden Schlaf einplanen, gleichbleibende Aufsteh- und Zubettgehzeiten, auch am Wochenende, keine Nickerchen tagsüber, schwere Abendmahlzeiten vermeiden, koffeinhaltige und alkoholische Getränke sowie Nikotinkonsum abends unterlassen, körperliche Anstrengungen nach 18 Uhr einschränken, Medienkonsum abends 1 bis 2 Stunden vor dem Zubettgehen einschränken, angenehme Schlafumgebung schaffen, kein überwärmtes, ungelüftetes Schlafzimmer. Bett ausschließlich als Schlafplatz benutzen und nicht zum Fernsehen. Rituale vor dem Zubettgehen einrichten. Pufferzone zwischen Alltag und Schlaf.
Erwähnt man heutzutage Müdigkeit und Schlafstörungen bei Jugendlichen, so kommt man an einer Betrachtung der problematischen Anwendung elektronischer Medien nicht vorbei. Zu diesen zählen neben dem Fernseher, Computer, Smartphone und Spielkonsolen, die die Jugendlichen hauptsächlich abends und oft exzessiv nutzen. Mögliche Konsequenzen sind eine ungenügende Schlafdauer, Angststörungen, Motivationsverlust und ein zunehmender Rückzug von der Familie. Diese Symptome sind Warnsignale für einen problematischen Konsum, ebenso wie gereizte oder aggressive Reaktionen auf Einschränkungen bei der Nutzung. Es ist äußerst wichtig, dass die Eltern sich weiterhin für die Mediennutzung der Jugendlichen interessieren und im Gespräch bleiben. Es müssen klare und durchführbare Vereinbarungen getroffen werden, wie oft und wann diese Medien eingesetzt werden und wann computerfreie Zeitfenster eingeplant sind. Die Eltern sollten dabei nie vergessen, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Die Schule muss so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden, um den Teufelskreis Müdigkeit, Depression, Schulabsentismus, soziale Isolation, Schulverweigerung zu durchbrechen. Die Rückkehr in die Schule soll progressiv stattfinden, nach eingehender Rücksprache mit den Eltern und den Schulbehörden.
Merke: Zur Behandlung von Ängsten oder Depressionen, die Folgen oder Ursachen eines chronischen Erschöpfungszustands sein können, ist eine Psychotherapie stets zu empfehlen.
Eine Psychotherapie kann dem Jugendlichen außerdem helfen, mit der Erkrankung im Sinne von Coping besser zurechtzukommen. Die Literaturstudie zeigt, dass insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie interessanteste Resultate für die Besserung bezüglich Müdigkeit, körperlicher Aktivität und Schulpräsenz erzielt. Eine Studie ergab sogar, dass 2 Jahre nach Abschluss der Behandlung der positive Effekt bezüglich Integration in Schule oder Berufsausbildung und körperlicher Aktivität anzuhalten schien. Da Jugendliche nicht selten eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber einer individuellen Psychotherapie zeigen, stellen systemisch orientierte Familientherapien eine wertvolle Alternative dar. Auch wenn bei Jugendlichen die Prognose allgemein eher gut ist, sollte bei persistierender Symptomatik eine gut organisierte Transition von der Pädiatrie zur Erwachsenenmedizin stattfinden. Erwachsene Personen, die gelernt haben, über Jahre mit einem chronischen Erschöpfungssyndrom zu leben, steuern hilfreiche Anregungen zu Bewältigungsstrategien bei. Eine klare Diagnosestellung ist sehr wichtig, denn sie ermöglicht es dem jungen Patienten, die Krankheit besser zu akzeptieren und sparsamer mit seinen Energiereserven umzugehen.
Fazit:
Chronische Müdigkeit ist unter Jugendlichen häufig. Noch allzu oft wird als Ursache eine ungesunde Lebensweise, Motivationsverlust, übermäßiger Medienkonsum oder ungenügender Schlaf angenommen. Immer häufiger zeigen Studien, dass bei anhaltender Müdigkeit im Jugendalter auch an die Diagnose eines chronischen Erschöpfungssyndroms gedacht werden muss. Dabei handelt es sich um eine Ausschlussdiagnose, da bis anhin keine diagnostischen Labortests oder Marker existieren. Ein sorgfältiges Diagnoseverfahren soll möglichst rasch Klärung bringen, um Komplikationen wie Schulabsentismus, körperliche Inaktivität und soziale Isolation zu verhindern. Zudem sollten Behandlungsansätze immer multifokal angelegt werden. Mangels Objektivität ist die Diagnose chronisches Erschöpfungssyndrom noch heute voller Kontroversen.